Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 744. Heute mit dem Ausblick auf WrestleMania nach dem Royal Rumble. Welche Matches gibt's? Welche Matches stehen fest? Und welche Matches wünschen wir uns da vielleicht auch einfach? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, auf jeden Fall natürlich ein Multi-Man-Match um den Midcard-Belt, oder? Vielleicht sogar ein Leiter-Match, man weiß
es nicht. Es muss immer ein Leiter-Match geben. Keine WrestleMania ohne Leiter-Match. Und da merkt man es auch, wir sind auf der Road to WrestleMania, Kai. Und man merkt es auch so in unserer Community, so ein bisschen Hype ist da. Also ist gerade wieder so ein bisschen mehr Lust auf vielleicht auch das WWE-Produkt nach den langen, harten Wintermonaten. Passiert jetzt wieder ein bisschen was, oder?
Ja, es ist der klassische Kreislauf, würde ich sagen. Also das ist Rumble kommt, Leute, die sich vielleicht sonst gar nicht so fürs Produkt interessieren, sagen, ach du, für die 3 Monate mache ich mir mal ein Network, ich gucke mal rein, ich möchte den Rumble schauen, ich möchte Mania schauen. Das ist halt die Zeit, wo am meisten passiert, wo auch vielleicht spektakuläre Sachen passieren, Comebacks, irgendwie solche Sachen. Und man auch merkt, da wird sich Mühe gegeben, große Storylines zu erzählen. Von daher verstehe ich das natürlich, weil das ist doch bei uns nicht anders. Also ich merke ja auch bei mir den Hype.
Ja. Der WrestleMania-Hipper ist da sozusagen, ne? Also da hat man schon noch ein bisschen mehr Bock und man merkt eben auch, ja, da passiert gerade was. Und auch bei uns passiert natürlich was. Nächste Woche ist hier ein Fragen-Podcast angesagt. Deswegen richte ich die Anfrage auch direkt zu Beginn an euch, liebe Leute. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die bitte entweder an fragen@headlock.de oder an unseren Discord. Da gibt es einen Fragen-Feedback-Thread mit dem Hashtag AskHeadlock. Wir nehmen den Podcast irgendwann zwischen Mittwoch und Samstag, aller spätestens auch wahrscheinlich eher Richtung Freitag. Schreibt uns da, seid da bitte pünktlich mit dabei, damit wir das quasi hier unterbringen können. Am besten macht das sofort, wenn ihr diesen Podcast hört und schickt uns dann eine Mail oder schreibt uns eine Nachricht auf dem Discord. Außerdem gibt es hier noch einen kleinen gesponserten Event-Hinweis an der Stelle, lieber Kai. Sirius, das ist eine Wrestling-Promotion. Dahinter steckt Jesse Gabbard. Die kennt ihr vielleicht noch aus dem Mae Young Classic von WWE. Die kennt ihr vielleicht aus der WXW, auch als Alpha Female. Die veranstalten gemeinsam mit einem lieben Headlock-Hörer hier eine Show. Nämlich am 1. Mai 2026 geht's da in Erfurt ordentlich zur Sache im Central Club. Heißt Sirius Metal Mayhem. Und wie ihr schon hört, da kommen zwei Sachen zusammen. Das ist auf der einen Seite Wrestling, auf der anderen Seite Metal. Und Metal, das steht in diesem Zusammenhang hier für Macbeth, eine wirklich kultige Metal-Band. Die spielt da. Außerdem gibt es jede Menge Action. Tickets sind schon im Vorverkauf zu haben, ab 35 Euro für die Stehplätze. Also seid ihr unbedingt dabei. Die Links findet ihr in den Shownotes und natürlich auch überall sonst auf unseren Kanälen, auch auf der Website werden wir es noch einmal verlinken, Kai. Und es gibt noch eine zweite Show.
Genau, dann gibt's noch Black and Pink, also als Motto-Show von Sirius am 4. Juni in Frankfurt. Auch da ganz praktisch, 4. Juni ist ein Feiertag. Nimmst du die am Freitag am Brückentag? Ich bin ja auch nicht abgeneigt, was so Partys angeht, ne? Von daher, glaube ich, kannst du da, wenn du den Freitag frei nimmst, eine recht gute Zeit machen. Auch da 6 Matches, verschiedene Talents sind mit dabei. Ich sag mal, auf dem Poster vielleicht auch noch Axel Tischer. Ne? Also kann man gucken, was einen da so erwartet. Also auch dafür Leute, die sagen, ah, Erfurt ist mir vielleicht zu weit weg, ich habe aber trotzdem Bock irgendwie auf eine Show. Frankfurt kann dann auch, wenn man hier so aus der Region kommt, ein bisschen näher sein. Könnt ihr euch mal angucken, also eins der beiden Events, Wrestling, Party, gute Zeit haben. Lieb ich.
Genau, deswegen Erfurt und Frankfurt da auf jeden Fall ganz heiß und vor allem auch nochmal in Frankfurt die Geschichte. Dürfen wir auch nicht vergessen, das ist ja Sirius Wrestling. Sirius Wrestling hat eine eigene Art und Weise, die Shows zu präsentieren. Da ist mehr Glanz, mehr Glamour, mehr Show drumherum. Aber ich würde an der Stelle eben auch sagen, wir lassen einfach die Jessie hier an der Stelle noch einmal zu Wort kommen.
Hallo liebe Freunde vom Headlock, den Wrestling-Podcast. Hier ist eure Jessie Gabert, die Veranstalterin von Sirius Sports Entertainment. Ich habe 2 Ankündigungen zu machen, denn ich bin eine Veranstalterin und ich mache Wrestling-Motto-Shows. Und wir haben hier einmal Metal Mayhem in Erfurt am 1.5. Da geht es total um Heavy Metal. Wir haben eine Metal-Live-Band, Macbeth dabei und dann haben wir hier in Frankfurt am 4.6., das ist übrigens ein Feiertag, und dort haben wir die Black and Pink Motto-Party. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mit am Start seid. Tickets könnt ihr ab sofort bei mir erhalten und ich freue mich, euch zu sehen. Eure Jessie.
Ja, vielen Dank, Jessie Gabbard. Und hier nochmal der zusammenfassende Hinweis. 1. Mai 2026 Erfurt, Central Club, Sirius, Metal Mayhem, mit Macbeth, mit Wrestling, allem, was dazugehört. Und dann nochmal am 4. Juni 2026 Pink and Black von Sirius Wrestling präsentiert im Zoogesellschaftshaus in Frankfurt. Seid da auch dabei. Tickets findet ihr auf unserer Website und natürlich auch bei Sirius und bei Jesse natürlich auch selber auf der Facebook-Seite und auf den Social-Seiten. So, jetzt können wir hier weitermachen, Kai. Und wir wollen ja heute über WrestleMania sprechen. Wir wollen über die Road to WrestleMania sprechen, wollen über das sprechen, was bei WrestleMania uns auf der Card erwarten wird. Wir haben wieder zwei Nächte, die wir füllen müssen. Und ein Match haben wir hier natürlich schon auf der Card. Seit Montag wissen wir, dass Roman Reigns es mit CM Punk zu tun haben wird. Meine Frage ist, bleibt das so? Oder tut sich da noch was? Und wie siehst du die Ankündigung?
Ich finde die Ankündigung des einen Matches erstmal ganz gut. Also wir haben ja auch schon im Magazin drüber gesprochen, kurz. Ich mag die Art, wie dieses Match angekündigt wurde. Ich mag diese persönliche Ebene, auch gerade mit dem, ja, ich könnte dich nehmen, weil du bist bei Raw, du bist der Champion, aber ich nehme dich, weil ich dich hasse. Und auch da, Hass immer guter Motor. Wir sehen, wo das auch ein Drew McIntyre hinbringt. Von daher, Hass kann als Motivator gar nicht so schlecht sein. Und auch hier, mir gefällt das. Ich denke oder beziehungsweise ich hoffe auch, dass es bei dieser Paarung, also 1-gegen-1 bleibt, weil ich finde, das ist was Frisches. Da muss man auch jetzt nicht wieder irgendwie einen Seth Rollins oder sowas reinschmeißen. Das hatten wir ja schon. Der ist ja eh sowieso anscheinend woanders eingeplant, wenn wir uns das mal so angucken rund um The Vision. Von daher, ich mag diese 1-gegen-1 Paarung, die man hier ansetzt. Es ist auch ein interessantes Match, weil das kann ja so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Man weiß nicht, okay, machst du Roman als Champ? Du weißt ja auch nicht, wie oft ist der da, ne? Lässt du den Belt bei Punk? Für Punk wäre es ein riesiger Sieg, Roman 1-gegen-1 zu besiegen, muss man auch ganz klar sagen. Von daher, das hat Potenzial. Meine einzige Befürchtung ist nur, dass wir auf der Road to WrestleMania zu wenig Roman Reigns bekommen und dementsprechend zu viel Punk macht den Matchaufbau alleine. Das ist meine einzige Befürchtung.
Ja, das hat ja auch schon der gute Drew McIntyre dann in seiner Promo bei SmackDown angesprochen. So nach dem Motto, ne, dass er sich dafür entschieden hat, er will kämpfen und er ist keiner von diesen Part-Timern, auch wenn er ein großer Name ist, so sinngemäß. Also, das ist ein entscheidender Punkt, glaube ich, was den Aufbau auch von diesem Match angeht. Dass wir es bekommen werden, ich finde es logisch. Ich finde es jetzt noch nicht so das absolute WrestleMania-Highlight-Match, aber das kann es noch werden. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis
2 Monate Zeit.
Eben, genau, deswegen. Diese Anfangsprobe fand ich sehr, sehr stark von beiden Seiten. Auch, dass man so ein bisschen aufgeführt hat, dass es ja da Zwistigkeiten quasi bis in die Vergangenheit gibt, ne, dass die beiden sich schon häufig über den Weg gelaufen sind, dass die beiden quasi auch diese, selbst dass diese Shield-Geschichte da noch mit reingebracht worden ist, fand ich echt gut. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was daraus kommt. Ja, es wäre natürlich ein Riesenproblem, wenn Roman Reigns nur alle 3-4 Wochen da wäre und wir dann das bekommen, was wir in der Vergangenheit häufiger bekommen haben, zum Beispiel auch letztes Jahr auf der Road to WrestleMania mit John Cena gegen Cody Rhodes, da haben wir dasselbe ja bemängelt. Und ich glaube, das wäre eben das größte Gift, was du hier haben kannst, wenn einfach ein Roman Reigns zu selten da wäre und quasi so diese Energie, die erste Promo, die Festsetzung dieses Matches Roman Reigns gegen CM Punk hier mitgebracht hat, dadurch kannst du halt eben dieses Momentum auch ganz schnell wieder kaputt machen, diese Spannung, die jetzt da ist. Für den Moment will ich das auch so haben? Ich will da auch gar nichts anderes mehr. Ich will jetzt ja kein Three-Way mehr drin haben oder sonst irgendwas. Lass hier den OTC und lass den Second City Saint hier auch aufeinandertreffen. Da kann ich sehr gut mit leben. Und das ist vom Name-Value her, muss man auch ganz klar sagen, Kai, eines der größten Matches, die du mit haben bei WWE bieten kannst, oder?
Ja, komplett. Also deswegen sage ich ja, das ist eine Paarung, die ist auch WrestleMania würdig, die ist auch WrestleMania Main Event würdig. Das ist ja ein Problem, über das wir auch schon gesprochen haben, wenn wir auf den WWE Championship gucken, wo wir auch gesagt haben, welche Paarung ist denn da WrestleMania würdig? Das Problem haben wir hier nicht.
Ja, genau. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, lieber Kai. Jetzt kommen wir zu dem spekulativen Teil dieses Podcasts, weil das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, dass wir Roman Reigns gegen CM Punk bekommen. Da steht fest, das wurde offiziell angekündigt. Zack, bumm, aus, ab nach Vegas. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit der WWE Championship, wie du gerade eben schon gesagt hast. Da haben wir Titelträger Drew McIntyre. Und wir wissen, dass da gerade zwei vor allem auch drum balgen. Und das sind eigentlich Cody Rhodes und Jacob Fatu, die ja in der Dreierfehde quasi allesamt schon verstrickt sind. Drew McIntyre hat Cody aus dem Rumble-Match eliminiert. Wir haben die Attacken immer wieder gesehen, jetzt auch bei SmackDown nochmal natürlich an der Stelle. Wir haben jetzt aber auch noch den Chamber vor der Brust, Kai. Und wir wissen auch, dass da unter anderem Cody und Jacob im selben Match stecken werden, also ja. Qualifying-Match. Und einer von den beiden schafft sich in die Chamber. Gewinnt dann der andere einfach die Chamber?
Das ist das Problem dabei, weil in meinem Kopf ist es immer noch Jacob Fatu gegen Cody Rhodes, gegen Drew McIntyre. Man muss auch noch mal anmerken, das ist gerade schon ein bisschen Raketenrucksack für Jacob Fatu, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also, dass man sagt, okay, der ist da jetzt direkt in diesem WrestleMania-Title-Match. Weil ja, der hat ja letztes Jahr dann bei Mania den US-Belt gewonnen. Ist dann aber auch die zweite Jahreshälfte, das letzte Quartal von mir, auch nenn es wie du willst, recht lange ausgefallen, kam jetzt zurück und ist direkt im Gespräch, das WrestleMania-Titelmatch zu haben um den WWE-Championship. Das ist schon krass, meiner Meinung nach. Und auch da, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass man da so eine, also jetzt nicht ganz, weil es in der Chamber war, aber so eine Shawn Michaels-Undertaker-Lösung trifft, ne? Oder auch ein bisschen wie letztes Jahr mit Rhea Ripley, die dann auch noch in das Triple Threat Match reingekommen ist. Dass dann, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass einfach für die Überraschung hier vielleicht ein Jacob Fatu sogar das Match gewinnt nächste Woche. Auch durch Eingriffe von Drew McIntyre, irgendwie eine Claymore mal links und rechts nebenbei. Jacob Fatu geht den ganzen Weg, holt die Chamber und dann auf dieser Road to WrestleMania gibt's immer wieder Angriffe von Cody, immer wieder, immer wieder. Jacob Fatu sagt, ich bin eh ein krasser Typ, packen halt rein, juckt mich gar nicht. Und irgendwann stimmt auch Drew McIntyre zu und so kriegst du ein Triple Threat Match. So viel zumindest zu meiner Vermutung.
Ich würde ja auch ein Triple Threat Match machen, weil am Ende fällt irgendjemand hinten über in einer Notfall-Fehde sozusagen. Ne? Also die Fehde zwischen den dreien, die ist jetzt eigentlich da. Drew McIntyre forciert das. Ich finde das auch recht cool, wie er das insgesamt präsentiert. Auch gerade wenn er von Cody zum Beispiel zuletzt attackiert worden ist, wie er dann so sein Belt Tommaso Ciampa-Manier so umarmt und den festhält und an dem festklammert. Und was ich hier eigentlich ganz interessant finde, Kai, ist, wir haben ja so ein bisschen das Charaktermanagement eines Cody Rhodes so ein bisschen kritisiert in der Vergangenheit. Er ist jetzt hier in der Geschichte schon eindeutig der Aggressor, der wirklich auch häufiger attackiert, als dass er immer nur reagiert, oder?
Nee, sehe ich anders.
Okay.
Im Endeffekt, also er ist ja nicht der Aggressor. Das ist ja immer dieses, er kassiert irgendwie eine Attacke. Also er kassiert entweder eine Claymore oder wird im Rumble eliminiert und wehrt sich dann in der Folgewoche.
Ja gut, aber also, er wehrt sich. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten.
Aber dann ist ja trotzdem die Aussage, er ist der Aggressor falsch. Also weil, also...
Ja gut, also, okay. Gebe ich dir.
Gehen ja nicht von ihm aus. Sondern das ist ja dieses, ach guck mal hier, du... attackierst uns da irgendwie in unserem Singles-Match, du attackierst uns im Rumble, gut, dann wehre ich mich einfach in der darauffolgenden Woche. Trotzdem bin ich grundlegend bei dir, dass man auch merkt, diese Promo von Cody Rhodes, wo er schon fast ein bisschen cool und witzig aggressiv war, ne, mit Cody Raheem Rhodes, legendäre Meme. Mir gefällt das. Mir gefällt auch dieser kleinere Twist von Cody, in dem auch trotzdem ein Cody definitiv aggressiver ist als vorher. Ich habe da Bock drauf und gerade deswegen fände ich es auch gar nicht so verkehrt, falls man hier Jacob Fatu diesen Sieg gibt in dem Match nächste Woche und auch im Chamber durch Eingriffe von Drew McIntyre, damit sich Cody noch mehr aufregen kann.
Mhm.
Und dann deswegen irgendwas macht, um ins Match zu kommen.
Also da sind wirklich ein paar Fragezeichen natürlich dahinter. Ne? Vor allem auch, wir gehen jetzt quasi fest davon aus, dass Cody oder Jacob Fatu hier die Chamber gewinnen, während dann vier andere, ja, die sind halt auch dabei, ne? Die muss man sich dann überlegen, was man mit denen anstellt.
Es sind ja sogar fünf andere eigentlich, ne?
Richtig, ja.
Weil es ist ja einer von beiden. Außer sie lösen es halt so, dass beide in die Chamber kommen. Also wie oft hatten wir schon dieses, du hattest dann vier Qualifying-Matches und dann ein letztes, weiß ich nicht, Four-Way-Second-Chance-Match oder so ein Kram.
Genau, deswegen musste ich auch gerade bei Rhea Ripley so ein bisschen schmunzeln, weil das war ja auch damals so, ja, Vertragsstatuten bei WWE anscheinend sehr variabel, wenn man sich einfach den Vertrag nehmen kann, der irgendwo da rumliegt und den selber unterschreibt. Ja, du bist im Titelmatch, es ist halt so. Na gut. Aber ich würde hier auch Richtung Three-Way tendieren. Ich finde, dass die Geschichte zieht sich jetzt zu lang, die kannst du jetzt nicht kappen. Du kannst da auch kein Singles-Match draus machen. Kann man da vielleicht ein Doppelmatch draus machen? Kai, will man sowas? Also nur mal so als Idee, du machst an Tag 1 Cody gegen Drew um die Championship. Ich spinne nur rum. Ja, wir sind ja in einem spekulativen Podcast. Ich bin ehrlich, ich will es auch nicht unbedingt, aber es wäre natürlich so die WrestleMania 10 Lex Luger, Bret Hart, Yokozuna Story. Und sagst dann eben an Tag 1 Drew McIntyre gegen Cody Rhodes, Jacob Fatu kriegt irgendein anderes Match und an Tag 2 hast du dann eben Jacob Fatu gegen den Sieger aus dem ersten Match.
Ist natürlich sehr wertgeschätzt meinerseits, diese Spekulation, aber es ist auch eine Sache, ist schon fast so ein Gag wie das Ladder-Match um die Midcard-Belt, weil das sagen wir auch jedes Jahr und natürlich für die ganzen alten Leute, so wie dich, sagst du ja WrestleMania 10, für die Leute, die nicht 800 Jahre alt sind, sagen wir gut, wir hatten ja auch dieses Bloodline-Rules-Match mit The Rock, woraus dann das Match am zweiten Tag wurde. Auch das immer Spekulation, weil wir auch gesagt haben, ja, letztes Jahr, man könnte ja auch sagen, erst Punk gegen Rollins am ersten Tag und dann Punk gegen Roman am zweiten Tag. Kann man immer spekulieren, wird höchstwahrscheinlich nicht so kommen. Und mit höchstwahrscheinlich meine ich, wird sehr wahrscheinlich nicht so kommen.
Ja, ich sag mal, 97%ige Wahrscheinlichkeit, dass es anders kommen wird, aber ich finde es eben ein interessantes Gedankenspiel und ich bin auch dabei, mach da einen Three-Way draus und dann bin ich zufrieden. Und da dürfte eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Match draus kommen. Außerdem hat es ja auch so ein bisschen Tradition. Ne? Gerade auch jetzt letztes Jahr hatten wir auch mit Punk, Roman und Rollins hier einen großen Three-Way als Main-Event. Und ich glaube, dass die drei Beteiligten, die jetzt hier in dem Match wären, also Drew McIntyre, Cody Rhodes und Jacob Fatu, dass die da auch was Ähnliches auf dem Niveau abliefern könnten.
Ja.
Nächste Frage. Siehst du hier die beiden Championship-Matches in den Main-Events, also in den letzten Matches der Abende, oder siehst du die, letztes Jahr hatten wir das World Heavyweight Title Match zwischen Gunther und Jey Uso als Opener von WrestleMania quasi?
Ich sehe Punk gegen Roman als Main Event.
Von Tag 2 dann.
Tag 2, genau. Also wirklich als das allerletzte Match von WrestleMania. Deswegen könntest du hier auf jeden Fall das WWE Championship Match als Main Event von Nacht 1 präsentieren. Das sehe ich auch als mit den legitimsten Pick, wenn ich mir so überlege, was man noch nehmen könnte. Weil selbst wenn du auch so guckst, was haben wir noch als große Frauenmatches? Klar, Liv Morgan gegen Stephanie Vaquer ist ein cooles Match. Und Jade Cargill gegen, weiß ich nicht, vielleicht auch da in einem Multi-Women-Match oder in einem Single Bianca Belair, Jordynne Grace, Tiffany Stratton, irgendwas in die Richtung. Da steht jetzt für mich aber nicht WrestleMania Main Event drauf. Und auch bei anderen Matches, sei es irgendwelche Brock Lesnar, Oberfemi, Gunther, Chris Jericho, AJ Styles? Nein, Konstellation sehe ich auch nicht als Main Event. Also hast du da eigentlich zwei Dinger recht gut gesetzt, meiner Meinung nach? Oder wie siehst du das?
Ich sehe es genauso. Ich finde, dass Roman Reigns, CM Punk hat den größten Wert, was die Namen angeht. Und du kannst da jetzt eben eine große Fehde bis WrestleMania spinnen. Und zugleich haben wir jetzt diese Dreierfehde mit Drew McIntyre, Jacob Fatu und Cody Rhodes, die für mich eigentlich derzeit eine der größten, wenn nicht sogar die größte Geschichte ist, die man bei WWE hat, weil das halt eben schon jetzt so eine ganze Zeit lang zurückreicht. Das ist für mich Tag 1, ne, Main Event, das passt schon so. Und alle anderen haben da nicht, auch nicht diese Länge und nicht die Intensität, die die Fehde bis jetzt hat. Und deswegen würde ich das genauso bringen. Ich würde beide Championship-Matches quasi am Ende der Abende bringen, aber für mich ist eben auch Roman gegen CM Punk Main Event von Nacht 2. Kriegen wir noch irgendwelche Stipulationen hier für die Matches? Also gut, Triple Threat Match ist eh egal, aber kriegen wir bei Roman gegen CM Punk noch irgendwas dazu? Kriegen wir einen Street Fight? Kriegen wir Tribal Combat? Whatever?
Ich hoffe nicht. Okay. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich mag es auch dann, wenn bei WrestleMania das Match 1 gegen 1 ist. Und okay. Ne, auch da, also ich glaube, da werden wir jetzt, das wird heute den Rahmen sprengen, aber da werden wir auch noch in den kommenden Wochen, Monaten darüber spekulieren, welche Rolle vielleicht die Usos einnehmen, also welche Rolle die bei Mania einnehmen, da sprechen wir sowieso gleich noch drüber, aber welche Rolle die vielleicht auch bei einer Roman Reigns CM Punk-Feder einnehmen, sei es wirklich quasi dieses OG-Bloodline nochmal, bringen die Band nochmal zusammen oder im Worst Case auch, da muss dann CM Punk sich irgendwie gegen die Usos so ein bisschen durchsetzen zwischendurch, was ich übrigens auch nicht so sinnvoll finde, weil eigentlich ist ja Jey Uso auch ein guter, aber gut, das ist nochmal eine andere Sache, wird sich zeigen.
Ja, we will see. Machen wir hier gerade mal weiter. Wir haben einen Namen, hatten wir vor dem Rumble ganz, ganz hoch als potenziellen Main-Event-Kandidaten hier auf dem Papier. Der wird es jetzt aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr werden, weil der jetzt was anderes zu tun hat. Der ist ja bei dem Royal Rumble hier vom Maskenmann attackiert worden. Jetzt geht erstmal da die Suche nach dem Verräter oder dem Angreifer in die nächste Runde. Ich spreche natürlich von einem Bron Breakker. Was geschieht da für dich, deiner Ansicht nach? Also was passiert da mit einem Braun Breaker? Wo setzt man den ein? Der wird ja auch eine prominente Rolle bei WrestleMania spielen. Ja. Aber wir haben ja auch spekuliert, wird es hier ein Punking Braun Breaker? Nee, wird es nicht.
Ich finde es sogar jetzt im Endeffekt, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht so verkehrt, weil der Typ ist ja noch wirklich jung. Der ist ja noch irgendwas in seinen 20ern, wenn ich mich nicht irre, ne? Mhm. Und dann bau ihn doch so auf, dass du sagst, okay, wir geben dir jetzt ein Singles-Match bei WrestleMania. Das ist schon mal deine erste so richtige Präsentation, dann auch alleine. Du stehst für dich selbst, du stehst auch nicht an der Seite von The Vision. Und dann hier eben in einem möglichen Match gegen Seth Rollins, was man natürlich spekulieren könnte, auch gerade durch die Art des Angriffs mit dem Curbstomp. Es muss ja nicht zwingend Seth Rollins gewesen sein. Es kann ja auch, ne, wie du gesagt hast, in AW-Manier, hier sind X Geld, mach mal einen Curbstomp. Attackier den mal. Und dann hast du nicht direkt ein Titelmatch für Braun Breaker, was ja auch nochmal ein anderer Druck ist, dann so zu performen. Vielleicht auch sehr in Richtung Main Event, was man hätte setzen können natürlich. Oder auch ein Opener ist ja viel Spotlight drauf. Deswegen gib hier diesen normalen Aufbau, so wie es auch jetzt gemacht hat, dass Braun Breaker so ein bisschen in der Vision sich finden kann. Und dann auch erstmal redet viel Paul Heyman, dann gibst du ihm das Mikrofon und merkst, ey, der kann echt vernünftig reden. Hätte ich nicht gedacht. Und dann nutzt doch diesen gleichen Weg auch bei WrestleMania, gib ihm hier ein Singles-Match gegen Seth Rollins. Seth Rollins, super erfahren, kann dich auch durch so ein Match irgendwie, also tragen klingt schon so, als wäre Braun Breaker schlecht, aber ich glaube, führen vielleicht eher. Deswegen, ich finde, das ist eigentlich ganz gut gewählt, auch wenn wir es anders getippt haben am Anfang.
Ist auch für mich gesetzt. Also bin ich ganz ehrlich, ich sehe Braun Breaker gegen Seth Rollins als absolut gesetztes Match. WWE ist sich sicher, dass er wieder fit werden wird auf dem Weg dahin. Diese Maskenmann-Story ist sozusagen ein bisschen Zeit, um die Story aufzubauen, bis Seth Rollins wirklich auftreten kann. Und ich habe es ja auch schon mal, ich glaube, ich habe es im Livestream gesagt oder irgendwann das habe ich mal gesagt. Also mein Tipp ist, dass wir hier einen Braun Breaker zwar im Elimination Chamber Match bekommen, aber dass eben auch einen Seth Rollins, also dann gibt es wieder den Angriff vom Maskenmann, er wird aus dem Match rausgenommen und dann gibt es die Enthüllung, es ist Seth Rollins und dann hast du quasi zwischen Elimination Chamber und WrestleMania genug Zeit, um da nochmal noch mehr Energie mit reinzugeben. Deswegen, für mich ist dieses Match absolut gesetzt, dass wir Braun Breaker gegen Seth Rollins kriegen und das ist auch für Braun Breaker nicht unbedingt die schlechteste Wahl, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben auch im Vorfeld gesagt, so, ah, Braun Breaker ist hier im Punk, wird zwar schon Sinn machen, aber Punkt, ne?
Ja.
Gibt ihm noch ein bisschen Zeit, vielleicht Richtung SummerSlam kann man da auch noch was machen. Dürft man nicht vergessen, wir haben noch ein zweites großes Wrestling-Wochenende von WWE im Jahr. Halte ich nicht für so die falsche Entscheidung. Muss natürlich dann Braun Breaker auch entsprechend overgehen, aber das werden wir dann abwarten. Deswegen aber trotzdem, dieses Match sehe ich als gesetzt an und ich finde dieses Maskenmann-Story jetzt nicht so mega geil, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die ziemlich ausgelutscht, aber it is what it is. Also das nehmen wir dann auch schon mal mit auf unsere Liste hier auf, ja?
Ja.
Okay. Du hast aber gerade Stichwort The Vision angesprochen. Was machen wir denn hier mit den Jungs noch alle, ne? Weil da hängen ja noch ein paar hinten dran. Da ist noch ein Bronson Reed mit hinten dran, da ist ein Austin Theory mit hinten dran, da ist auch noch ein Logan Paul mit hinten dran. Und da hinten dran hängt auch noch ein Mr. L.A. Knight, weil du auch gerade schon die Usos angesprochen hast, die ja gern so in dieses Fahrwasser mit reingeworfen werden. Was machen wir denn jetzt mit den ganzen Leuten hier?
Ich sehe... Also obwohl, klar, bis Mania ist es auch noch eine gewisse Zeit. Ich sehe aber auch in LA Knight vielleicht sein Ding mit The Vision abarbeiten. Ja, und dann ist die Frage, holt sich The Vision irgendwie Tag-Team-Gold, ne, was man natürlich machen könnte? Und was macht LA Knight? Und ich habe jetzt bei meinem Fantasy-Booking ein Problem. Und zwar, eigentlich sehe ich als Singles-Match, auch wenn ich da jetzt nicht so mega Bock drauf habe, würde ich sehen, weil es... der größte Singles-Star ist, aufmerksamkeitsmäßig von The Vision, Logan Paul gegen LA Knight. Würde ich als Match sehen.
Mhm.
Mein Problem ist jedoch nur, ich sehe auch bei einem Usos gegen The Vision Match, dann bleiben ja noch Theory und Bronson Reed übrig, ich sehe es aber eher, dass sie das so machen, dass auch Logan Paul einen Belt spazieren tragen kann.
Mhm.
Dann kann er aber nicht gegen LA Knight catchen. Das ist mal, weil ich sehe jetzt auch nicht, klar, du kannst auch machen LA Knight gegen Bronson Reed, aber gegen Austin Theory, aber das ist ja jede Woche Raw, sind wir mal ehrlich.
Ja, und Austin Theory ist halt der Mann von The Vision, der am absolut aller egalsten ist im Endeffekt.
Ja.
Aber es wird jetzt auch gerade so ein bisschen die Uneinigkeit in Division gestreut, nach dem Motto, ja, hier, der Austin Theory, das war doch der schon mal Maskenmann gewesen ist. Bleibt Division überhaupt so lange in der Formation bestehen, wie wir es jetzt haben?
Also ich könnte mir vorstellen, dass du so weg erklärst, dass dann Bronson Reed sagt, übrigens, Rollins, pass auf, Elefant im Raum, mea culpa. Der Bron Breakker hat mich angesteckt. Ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Aber der hat gesagt, how does this Rollins? Und fand es auch ein bisschen witzig, deswegen habe ich mitgemacht. Also ich glaube halt schon, man eist Bron Breakker von The Vision los. Aber sonst lässt man dieses Staple bestehen. Also im Endeffekt wäre es doch die zweite komische... Ist Vertragung ein Wort? Das zweite komische Vertragen von Bronson Reed und Seth Rollins. Also, weil das war ja auch schon damals, wo er dann... Die hatten auch ihre Fehde, wo er ihnen da irgendwie Tsunamis auf dem Auto gegeben hat und so ein Kram. Und dann war auch, ja, Paul Heyman, dies, das, hat geregelt und jetzt mögen wir uns eigentlich wieder. Und vielleicht löst man es hier genauso. Es wäre nicht kreativ, aber jetzt auch Triple H mittlerweile nicht mehr so krass bekannt für seine Kreativität.
Ich habe genau dasselbe Problem, was das Vision Booking angeht, was du auch hast. Du musst, und es ist immer, der arme LA Knight ist irgendwie immer so zwischen den Rädern, ne? Der ist irgendwie so, der hat seine Geschichte,
ja,
aber zugleich hat er die halt eben auch nicht. Und dann bist du da rum jonglieren, wie kriegst du den irgendwo dazwischen? Ich habe auch überlegt, LA Knight gegen Logan Paul finde ich eigentlich in Ordnung, aber zugleich finde ich halt Bronson Reed und Austin Theory gegen die Usos zum Beispiel ist halt so ein Ultra-Filler-Match, ne? Kannst du bringen.
Ist ja die Tag Team Division auch, ne?
Genau. Ist halt die Tag Team Division, sagst du, ja gut, dann ist halt der Logan Paul woanders eingespannt, weil den positioniert man ja auch, das hat man ja auch im Rumble-Match gesehen, den positioniert man ja schon höher als die beiden anderen. Ich glaube auch, dass man in dem mehr sieht und wie du auch schon mal angesprochen hast, ich glaube auch, dass der in seinem Vertrag stehen hat, ich will irgendwann mal hier die große Nummer werden. Ich glaube, ich würde tatsächlich mit der langweiligen Variante gehen. Ich glaube, ich würde tatsächlich Logan Paul gegen LA Knight machen und dann halt irgendwie Tag Team Titles, Monch, Ding mit Bronson Reed und Austin Theory und vielleicht sogar noch ein drittes Team dabei, was halt dann eigentlich so egal ist, weißt du? Oder vielleicht sogar vier. Damit du auch möglichst viele Leute auf die Karte kriegst. Ich glaube, so würde ich das dann hier handhaben. Aber das ist alles nicht so richtig aufregend, wenn man ehrlich ist. Und das ist auch wirklich unbefriedigend für LA Knight, der eigentlich nach wie vor heiß ist und den man da nicht so richtig platziert bekommt. Und LA Knight gegen Logan Paul ist so ein klassisches Mid-Card-Match eigentlich für mich. Also es ist das, weiß nicht, wenn du 6 bis 7 Matches auf der Karte hast, ist es so das typische dritte, vierte, maximal fünfte Match, wenn überhaupt.
Nee, dritte, vierte gehe ich eher mit. Also, ja.
Also von daher.
Ja, das Schwierige ist dabei eben, also und auch da könnte ich mir vorstellen, dass sie es machen, aber sollten halt Bronson Reed und Austin Theory gegen die Usos kämpfen, sehe ich die Gewinnchancen für die Vision auf jeden Fall deutlich niedriger, weil mein Hauptding auch wirklich wäre zu sagen, dann kann Logan Paul ein Belt spazieren tragen.
Ja.
Klar kannst du auch sagen, hier guck mal, dann sieht die Vision stärker aus, weil da haben sie ein bisschen was zu tragen können. Ne? Ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich. Aber, und das ist eigentlich das Schlimmste, es ist egal.
Ja. Es ist wirklich, bei The Vision ist gerade das Problem, dass eigentlich alle unter Bron Breakker egal sind. Also auch nichts gegen Logan Paul, nichts gegen den Bronson Reed und auch nichts gegen Austin Theory. Das sind alles talentierte Leute, aber so, die haben gerade nicht so die Geschichte, sondern die stehen halt hinter Bron Breakker und machen oder greifen halt oder werden angegriffen oder greifen an, aber sind dann einfach nur eine Horde von Schlägern im Endeffekt. Ne? Aber die haben gerade keine Tiefe. Und da muss man sich auch fragen, so, was hat ein WWE da mit einem Bronson Reed angestellt? Weißt du noch, dass der mal Roman Reigns klar besiegt hat?
Ja, der war auch viel verwirrt wegen Schuhen.
Ja, was? Also er hätte mal, wie gesagt, wir haben nie in Bronson Reed jetzt den Mega-Main-Eventer gesehen. Trotzdem, dass er jetzt wirklich so innerhalb von halbem Jahr mehr oder weniger so von dem Tribal Chief-Besieger zum, ja, der ist eigentlich schon ziemlich wurscht, ne? Der ist halt einer von vielen, abrutscht. Das tut schon so ein bisschen weh, wenn man ehrlich ist. Und das zeigt auch nicht gerade die Konsequenz im Booking eines Triple H, wenn man ehrlich ist. Ja, schauen wir mal. Also ich sehe halt diese Möglichkeit mit einer schwächeren Vision-Version gegen die Usos und vielleicht mit einem Multi-Man-Tag-Match und eben LA Knight gegen Logan Paul als Einzelmatch. Das halte ich für wahrscheinlich. Aber das ist halt so eine Geschichte, über die wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen müssen. Sollen wir bei den Herren erstmal bleiben und gehen dann nachher zu den Damen oder sollen wir zu den Damentiteln überleiten?
Schmeiß mal ein paar Damen-Matches rein.
Okay, du hast ja gerade schon angesprochen. Liv Morgan, Rumble-Siegerin, Stephanie Vaquer. Liv Morgan hat sich bei Raw und bei SmackDown präsentiert. Bei Raw vielleicht ein bisschen dominanter, auch mit der Attacke dann nach dem Title-Match gegen Stephanie Vaquer. Ne, Belt in die Luft recken und sowas. Bei SmackDown war sie also ein bisschen wily unterwegs. Zugleich haben wir natürlich bei der Personalie Liv Morgan auch noch die Zwistigkeiten mit Raquel Rodriguez so hinten dran. Die beiden, die Best Friends sind, aber wo es auch so ein bisschen nach dem Rumble so ein bisschen kriselt, ne? Wo gehen wir da mit einer Liv Morgan? Wird's das einfache Titelmatch Liv Morgan gegen Stephanie Vaquer?
Ja, also okay. Da bin ich komplett von überzeugt, weil auch gerade Jade Cargill, die packst du dann da wirklich so in diese Richtung SmackDown Women's Division, Bianca Belair möglicherweise mit einem Comeback, Tiffany Stratton, auch wenn wir es quasi letztes Jahr schon irgendwie auch schon mal vermutet haben, aber und wir hatten es dann bei, wie hieß es, Saturday Night's Main Event, ne? Mhm. Aber dann hatte irgendwie Tiffy ihr Match gegen Charlotte und Jade Cargill hatte ihr Match gegen Naomi. Also die hatten beide schon ihre einzelnen Mania-Matches und das sind ja auf jeden Fall zwei Frauen, auf die man baut. Von daher könnte ich es mir auch vorstellen, dass man die beide gegeneinander stellt. Ich hoffe, in einem besseren Match als bei Dingens, aber um nochmal bei Liv Morgan zu bleiben, ich sehe die fest eingeplant gegen Stephanie Vaquer. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie hier ihren großen Titelgewinn bekommt. Ja, wir haben Zwistigkeit mit Raquel Rodriguez, aber wenn wir uns das aktuelle Booking angucken, werden wir wissen, diese Zwistigkeiten gehen noch so ungefähr 7-8 Monate und dann gucken wir, was passiert.
Ja, ich glaube auch, dass man die jetzt nicht auf der Road to WrestleMania hier auseinanderreißen wird. Ich glaube auch, dass wir Liv Morgan gegen Stephanie Vaquer bekommen. Das ist ein gutes Match der beiden, das ist ein gutes Standing auch für eine Stephanie Vaquer. Ohne Liv Morgan soll sich den Titel holen. Das sage ich jetzt schon mal vorweg. Ja. Ich finde, die hat es verdient, auch jetzt die Art und Weise, wie sie auch wirklich da bei Raw präsentiert wird und Rumble gewonnen hat, kann sie das absolut so machen. Springen wir rüber Richtung SmackDown. Ich meine, gut, auch da, Chamber steht noch quasi an und da wird dann, so wie es aussieht, auch die Herausforderung für den Jade Cargill hier ausgefochten. Und du hast gerade den Namen Bianca Belair schon mehrfach hier in den Raum gestellt. Den haben wir auch schon beim Rumble in den Raum gestellt, da war sie auch nicht da. Ja. Und wir haben gerade, das ist ein bisschen interessant bei einer Jade Cargill, so mehrere Personen, die da mit reinkommen und auch Fäden, die quasi längere Zeit aufgebaut gewesen sind. Wir haben eine Tiffy als ehemalige Titelträgerin, die den Titel sehr klar verloren hat, muss man sagen, jetzt beim Rumble zurückgekehrt ist, auch schon im Rumble Chamber steht. Und dann haben wir aber auch noch eine Bianca Belair, die natürlich als ehemalige Tag-Team-Partnerin hier auch noch ein Hühnchen mit Jade Cargill zu rupfen hat. Und wir haben natürlich auch noch potenziell andere Herausforderinnen, die ich aber nicht so unbedingt auf WrestleMania-Niveau sehe. Also nichts gegen eine Jordynne Grace, die darf da gern bei SmackDown gegen eine Jade Cargill aufmucken, aber sehe ich halt nicht, dass wir eine Jade Cargill gegen eine Jordynne Grace bekommen. Meine Frage ist eher, wer von den beiden wird's? Also wird's Bianca Belair, wird's Tiffany Stratton gegen Jade Cargill oder wird's eventuell ein Triple Threat?
Ich halte ein Triple Threat gar nicht für so unwahrscheinlich, muss ich sagen, weil wir auch jetzt die letzten Jahre gemerkt haben, wir kriegen echt gute Frauen-Triple-Threat-Matches bei WrestleMania. Also da kann man echt Sachen rausholen. Und ich glaube auch, dass eine Jade Cargill von sowas profitieren könnte, muss man ganz klar sagen, mit ihren aktuellen Fähigkeiten. Bianca Belair ist so schwierig zu tippen, weil man weiß ja nichts.
Ja.
Also wie der Stand ist, im Endeffekt, klar, man sagt ja, das ist irgendwas nur am Finger, das kann ja geklärt sein innerhalb von 2 Wochen. Falls es so wäre, wäre sie jetzt ja nicht 9 Monate raus. Also das kommt ja auch hinzu. Von daher ist das recht schwierig zu beurteilen. Das klingt ganz hart, aber ich finde ein One-on-One-Match zwischen Tiffany Stratton und Jade Cargill risikobehaftet, weil es war halt wirklich nicht so gut bei Saturday Night's Main Event. Aber dann ist eben die Frage, ist ein One-on-One-Jade Cargill-Match, in dem sie jemanden nicht einfach squasht, generell risikobehaftet? Auch das wäre eine Frage, die man in den Raum stellen muss. Ich bin hier sehr gespannt, was die Chamber bringt. Also, ich glaube, Stand jetzt, 8.2., ne, wäre mein Call erstmal zu sagen, wir gehen in die Richtung Jade Cargill, Tiffany Stratton als One-on-One-Match. Könnte es trotzdem auch, um zu sagen, ach, wir lockern das Ganze ein bisschen auf, ohne Probleme eine Jordynne Grace reinschmeißen.
Ich glaube, man kann das hier auch so machen, in dem Sinne, dass man Tiffy erstmal jetzt für die Chamber den Fokus schenkt und dann quasi zwischen Chamber und WrestleMania das Ding noch ein bisschen erweitert sozusagen. Abhängig davon, ob eine Bianca Belair fit ist, Die hat ja diesen Finger, dieses Fingerproblem. Und anscheinend kriegt sie das nicht. Die hat sich ja den Finger gebrochen im Gelenk, wie sie gesagt hat. Und die hat ja das Problem gehabt, dass sie anscheinend den Finger nicht richtig beugen kann. Und dadurch nicht richtig greifen kann. Und dadurch quasi Probleme hat, ja, Gegnerinnen auch zu sichern. Das darf man ja nicht vergessen. Dass es nicht nur darum geht, wie kannst du deine Aktion irgendwie cool durchbringen. Es geht auch darum, dass deine Gegnerinnen sicher in der Situation sind. Und das scheint ein riesengroßes Problem zu sein. Das dauert viel, viel länger mit der Heilung, als das gedacht ist. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut. Vielleicht ist Jordynne Grace auch so eine Art Rückversicherung für WWE. Vielleicht hat man die absichtlich da eingebaut. In dem Sinne, falls Bianca Belair doch noch nicht fit sein sollte, offiziell wissen wir ja nichts von der, so in dem Sinne. Die taucht ja im aktuellen Programm nicht auf. Dass du sagen kannst, ja gut, dann schmeißen wir eine Jordynne Grace noch mit rein, über Umwege. Und wenn dann eben eine Bianca Belair fit ist, dann kriegt vielleicht eine Jordynne Grace vorher noch irgendwie einen Match vor WrestleMania oder wie auch immer. Aber wir schmeißen dann Bianca Belair einfach da noch mit rein, weil es halt die größere Paarung ist. Und eine Bianca Belair hat für mich eindeutiges Fragezeichen, aber dass wir irgendwie eine Mischung aus Jade Cargill und Tiffany Stratton hier bekommen, ist für mich eigentlich gesetzt. Es sei denn, was ich nicht glaube, dass wir noch vorm Chamber jetzt ein Comeback von Bianca Belair bekommen werden. Das glaube ich einfach nicht, weil das ist ja nur noch 2,5 Wochen hin quasi.
Ja.
Chamber ist am 28. Februar. Glaube ich irgendwie nicht, dass man das, dass man die jetzt noch damit reinschmeißt. Deswegen Jade Cargill, Tiffany Stratton, Klammer auf, Fragezeichen, Fragezeichen, Jordynne Grace, Bianca Belair und so weiter und so fort. Das wäre so meine Lösung, die wir hier haben. Aber man hat ein bisschen das Gefühl, also jetzt im Vergleich auch zum letzten Jahr, wo wir, hatten wir mehr Fragezeichen im Kopf, was die Matchcard angeht, oder? Also man hat hier schon viele Geschichten, die man zumindest, wenn jetzt nicht noch irgendwelche Katastrophen passieren, eigentlich relativ klar auflösen kann, oder?
Also ich finde, die Sache ist natürlich, jetzt sind wir noch in dieser Riege, wo wir viel von Champs ausgehen. Da ist schon mal einer gesetzt und dann sagst du, okay, wer könnten da die Number One Contender sein? Das Problem ist immer in die Richtung, in die wir jetzt kommen.
Weil jetzt stimmt.
Geht natürlich nochmal mehr Spekulation los.
Ja, das stimmt. Ich bleib mal gerade bei den Frauen. Auch da ein Name, der im Vorfeld des Rumbles sehr oft genannt worden ist, ist natürlich AJ Lee.
Ja.
Wer war aber nicht da beim Royal Rumble, genauso wie Bianca Belair? AJ Lee. Wir sehen alle irgendwie immer noch ein Match zwischen Becky Lynch und AJ Lee. Kriegen wir das denn auch?
Ob wir es kriegen? Keine Ahnung. Sehe ich das als quasi gesetzt an? Auf jeden Fall. Also, das ist so ein bisschen das Thema. Weil das ist ein Match, das schreit WrestleMania, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Klar hat Becky auch immer noch ihre Sachen dann ein bisschen links und rechts gehabt, dann rund um Maxine Dupri, die jetzt man jetzt in Richtung Natalia schiebt, dann die Sachen rund um eine Lyra Valkyria, die dann aber auch ihre Sachen damit mit Bailey noch hat. Also alles fühlt sich für mich trotzdem an wie Beschäftigung für eine Becky Lynch, bis dann jetzt eben innerhalb der nächsten Wochen, ist ja trotzdem noch ein bisschen Zeit, haben wir gesagt. Ich glaube, wie viel sind es dann irgendwie 10 Wochen oder sowas noch bis Mania? Da gibt es noch genug Zeit für ein AJ Lee Comeback und dann den Aufbau einer Fehde und dann hast du die beiden gegeneinander.
Ja. Generell muss man sagen, wir haben zwischen Chamber und WrestleMania 42 haben wir noch Luft. Also das sind nicht nur 4 Wochen, sondern das sind mehr als 6 Wochen. Ne? Also Chamber ist am 28. Februar, WrestleMania ist am 18. und 19. April. Also da ist noch wirklich viel Wasser, was den Rhein runterläuft sozusagen. Deswegen eigentlich musst du dieses Match bringen, einfach weil es ist halt freaking WrestleMania, das heißt, da wäre auch so ein Match angebracht und diese Fehde der beiden hat ja keinen Abschluss gefunden, ne? Also da, ne, Wargames, ja, aber irgendwie muss ja Becky auch mal was zurückbekommen. Ich fänd das sinnvoll, ansonsten hast du halt natürlich, wie du schon gesagt hast, so alle möglichen Chancen hier. Kann man das vielleicht auch, also willst du, also mal andere Frage, anders gestellt. Wollen wir dieses Match so aufbauen, dass man sagt, die Story ist schon im Vorfeld set? Also wir sehen eine AJ Lee, die häufiger auftritt, aber die tritt ja nicht so gerne häufig auf. Oder macht man vielleicht eine Becky Lynch, die sagt, hier, ich mache eine Open Challenge für WrestleMania und dann kommt auf einmal AJ Lee rein?
Ich hätte schon lieber eine gewisse Storyline, die da aufgebaut ist. Also, weil klar, natürlich dann als Überraschung, dann ist die Frage, wie viel Überraschung ist diese Überraschung, ne?
Mhm.
Weil im Endeffekt, wir, viele Leute, die jetzt auch unseren Podcast hören, aber auch generell Leute, die Dirt Sheets lesen, andere Podcasts hören, sich irgendwo informieren, das ist ja ein Match, was bei vielen von uns im Kopf schon gesetzt ist. Klar ist es dann trotzdem eine Überraschung, falls AJ Lee rauskommt. Aber ich finde, es wirkt dann eher faul nach dem Motto, ja, wir hatten keine Lust, Zeit, Bock, eine Story zu schreiben. Also ich glaube doch auch gerade an zu sagen, wir geben mal wieder auch Becky Lynch und AJ Lee zusammen auch mal so Rededuelle im Ring. Das ist doch viel geiler als, ja, Open Challenge, guck mal, cool, oder?
Ich mach da nur ein kleines Fragezeichen hinter die Personalie AJ Lee, ob die jetzt noch Bock hat, im Vorfeld von WrestleMania dann mehrfach eventuell aufzutreten. Weil wir haben es jetzt gemerkt, dass die hat, glaube ich, gerade nicht mehr so die Priorität auf dauerhaft im TV aufzutreten. Deswegen war so
ja, mein aber es ist ja schon auch so, dass sie einen Vertrag unterschrieben hat. Und ich habe auch nicht Bock, jeden Montag zur Arbeit zu gehen. Aber da gibt es eben gewisse Sachen, die mich daran hindern, zu Hause zu bleiben. Und sowas sollte man sich dann überlegen, bevor man einen Vertrag unterschreibt. Und ich glaube halt aber auch hier jetzt mal bei allen Späßen, dass es dann eher so geklärt ist, wenn wir kein Programm haben, dann was soll sie da? Dann einfach irgendwie nur Lücken füllen. Aber wenn wir ein Programm haben, was wir aufbauen für auch WrestleMania, würde mich jetzt wundern, wenn sie sagt, nee, ich habe keine Lust. Also ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall auch regelmäßig auftauchen wird.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie man das lösen wird. Ansonsten, Kai, wenn wir jetzt hier nochmal Richtung, ich bleib mal bei den Damen. Ne? Wir haben jetzt ja schon einige Damen-Matches hier festgesetzt. Wir haben bei Raw aber auch gesehen, dass die Bella Twins nicht nur wiedervereint sind, sondern die haben gedacht, hier, die wollen Tag Team Titelgold haben.
Mhm.
Und wir haben Rhea Ripley und Io Sky. Und wir haben, muss man dazu auch sagen, wir haben eigentlich eine ziemlich sekte Tag Team Division gerade, weil man das Gefühl, das hat man ganz gut gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten, dass man im Vergleich zu vorher, wo wir gar keine Tag Team Division hatten, dass man jetzt zumindest, wir haben Alexa Bliss und Charlotte, wir haben Lyra Valkyria und Bayley, jetzt haben wir auch noch die Bella Twins mit dabei, aber wir haben so ein paar Tag-Teams, die man da mit reinwerfen könnte. Aber bedeutet das jetzt, wir kriegen Io Sky und Rhea Ripley gegen die Bellas oder bekommen wir hier so ein Multi-Women-Tag-Team-Gauntlet, whatever?
Auch da die Frage, willst du, ähnlich wie auch bei den Männern vielleicht, möglichst viele Damen auf die Card bringen? Dann machst du so ein Multi-Gauntlet-Dingsbums-Match? Oder möchtest du eine Storyline aufbauen mit den Bella-Twins? Dann machst du eben die Bellas gegen Rhea und Io Sky. Das sind die zwei Optionen. Und rein auf dem Papier ist beides legitim. Ich fahre immer so ein bisschen diesen Weg, wo ich mir denke, ach du, packst einfach alle auf die Card, lass dir doch alle die Rampe runterlaufen, ist doch geil, gibt den allen ihren Paycheck für Mania. Ich verstehe aber natürlich auch, wenn man sagt, das ist ja in Anführungsstrichen bedeutender, wenn wir 2 gegen 2 haben und fertig.
Ich würde hier so ein Multi-Tag-Team-Match draus machen, weil eigentlich bietet es sich auch irgendwo ein bisschen an. Ich finde, man könnte hier auch noch den Judgment Day, quasi in der Judgment Day Spee-Team sozusagen mit reinschmeißen.
Mit dann Raquel machst du halt Roxanne.
Ja. Genau. Und da kann man halt eben auch mitspielen, dass du auch eine Raquel, ich finde, es ist wichtig, dass du auch eine Raquel Rodriguez irgendwo auf der Card hast.
Und das ist vielleicht Roxanne Perez eigentlich auch.
Ja, genau. Ja. Also beide natürlich, ne? Aber das, ich würde da ein Multi-Woman-Tag-Match draus machen und dann lass es halt durcheinander gehen. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine Stipulation dazu brauchen. Ich habe auch von ein paar gelesen übrigens, die gemeint haben, Becky Lynch, AJ Lee, Leiter-Match um die IC-Championship. Da habe ich ein bisschen
nee.
Angst vor.
Mach mal nicht.
Aber wir sind uns einig, falls sich jemand wundert, warum ich ja so häufig nach unten gucke beim Dings. Ich versuche gerade die Karte nochmal aufzuschreiben, damit wir die Dinger gleich auch nochmal auflisten können und darüber sprechen können, bevor wir gleich die Hälfte vergessen, wenn wir dann das Fazit hier machen. Ich würde hier trotzdem einen Multi-Women-Tag-Match ansetzen, wenn es für dich okay wäre.
Ja.
Okay, dann können wir hier weiter im Tonus gehen. Wir haben ja noch einiges, mit auch ein paar Fragezeichen. Wir haben auch noch ein paar Titel, die wir hier aufbauen müssen und reinbauen müssen. Was machen wir denn mit der US Championship? Ich finde, Carmelo Hayes macht sich da momentan ganz gut mit seinen Challenges. Sehen wir den überhaupt in irgendeiner Art und Weise bei WrestleMania? Ist das der Moment, Kai, wo Carmelo Hayes sagt, hier Open Challenge Ladder Match, einfach weil es ist WrestleMania?
Ich schulde jemandem einen Gefallen, dieses Match ist ein Three-Way-Dance.
Genau.
An Ilya Dragunov. Also klar, es ist kein Olaf, Kai, Prognosen-Podcast, wenn wir jetzt natürlich nicht sagen würden, machen Multi-Man-Match draus, ne?
Mhm.
Und von mir aus, okay, es muss nicht das 6-Mann-Ladder-Match sein, hätte ich natürlich sehr viel Bock drauf, aber das Multi-Man-Ladder-Match ist natürlich immer für den IC-Belt vorgemerkt. Das müssen wir natürlich sagen. Aber auch hier, ich habe auf jeden Fall Bock, lass es auch so ein Four-Way oder sowas sein. Ne? Mach Carmelo Hayes, mach Ilya, mach auf jeden Fall Trick Williams und
The Miz noch mit dabei.
Habe ich auch überlegt, aber Miz ist echt Müll aktuell. Das ist mein Problem. Also das war auch so der Name, aber wäre halt auch der, den du sonst noch reinschmeißen könntest, ne? Also so ein Four-Way, da hätte ich Bock drauf.
Oder willst du einfach nur ein Four-Way machen daraus?
Ja, also oder fallen dir noch andere Namen ein, die man da reinpacken könnte jetzt? Das könnte ich auch Johnny Gargano reinschmeißen, aber so, ne?
Ich mach halt. Aleister Black kannst du auch mit reinschmeißen, wenn es sein muss.
Ja, hier.
Damien Priest kannst du auch mit reinschmeißen, wenn es sein muss.
Das ist jetzt auch nicht so, ne?
Ja, du hast mich gefragt.
Ja, Kit gleich
Williams.
Was.
Kit Williams am Ende.
Also, Kit Williams konnte ins Main Event.
Das wäre doch was, hallo?
Ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Ich find's schön. Ich find's vor allem auch schön für einen Carmelo Hayes, wenn der hier sein Showing bekommt. Also das kommt auch noch mit dazu. Also ich finde, der macht das momentan ganz gut, aber muss halt dann eben auch die entsprechende Präsentation noch bekommen.
Auch ein Trick Williams Entrance bei WrestleMania. Hätte, ja, glaube ich, auch was.
Ja, ja, ja. Also das sehe ich aber auch als mögliche. Also da ist ein großes Fragezeichen hinter, weil wir merken jetzt auch, dass die Karte langsam voll wird. Und ich glaube, das ist auch sowas, da sagt man dann, ja, das machen wir dann
bei SmackDown.
Oder das machen wir bei Raw. Oder wahrscheinlich bei Raw macht man es nicht, weil es US Championship. Da machen wir es halt bei SmackDown vorher so als.
Hm? Ja. Und wir haben noch wirklich Sachen, also auch da, wenn wir jetzt schon beim US-Belt sind, wir haben noch den IC-Belt.
Ja.
Dominic Mysterio. Was macht der? Und auch da, das ist jetzt ein einfacher Pick, deswegen nehme ich ihn einfach direkt vorweg, weil Thema gewisse Unstimmigkeiten in Teams, die sich lange ziehen, seit ungefähr 13 Monaten vielleicht sogar schon. Dominic Mysterio, Finn Balor.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen, ich kann mir auch vorstellen, dass wir auf dem Weg zu WrestleMania, vielleicht sogar bei Chamber oder so, dass wir nochmal CM Punk gegen Finn Balor bekommen. Finn Balor verliert nochmal und ist dann so frustriert, dass er irgendwann sagt, ey, ganz im Ernst, mir ist das kackegal, ich will jetzt irgendwie mich beweisen, ich will irgendwie Gold haben.
Ja.
Und dann ist halt eben das nächste Gold, was da ist, das ist eben dann Dominic Mysterio, der mit dem Belt neben ihm steht sozusagen und noch breit grinsen kann sozusagen.
Ist ja auch aktuell gerüchtet, dass man nochmal Finn Balor gegen CM Punk bekommt. In Chicago. Von daher halte ich das gar nicht für so unwahrscheinlich.
Ja. Deswegen fände ich eine gute Variante, wie man hier die beiden auch noch mit auf die Card bekommt. Und wird auch in der Entwicklung von dem Finn Balor im Speziellen Sinn machen. Der Dominic, der einfach momentan über jeden Zweifel erhaben ist, was seine Position angeht. Und Finn Balor, der irgendwann sagt, ich habe halt die Schnauze voll. Und zugleich könntest du damit einen Dominic relativ homogen zum Babyface turnen, oder? Weil die Reaktionen sind ja auch da schon eindeutig.
Klar. Er ist ja auch schon teilweise, das ist ja teilweise Face, aber benimmt sich wie ein Heel, ne? Also,
ja.
Das ist das, ja. Im Endeffekt musst du es nur irgendwann offiziell machen.
Eben. Und das könnte halt eben diese Geschichte sein. Und da auch nochmal die Frage, wir hatten schon letztes Jahr den Dominic Mysterio-Moment bei WrestleMania, aber du kannst ihm quasi nochmal einen Dominic Mysterio-Moment geben. Oder dann eben den Redemption-Arc sozusagen, also dass du quasi mit ihm den umgekehrten Weg gehst, weil eigentlich, wenn er dann hier zum Babyface turnt, dann wenn er dann Finn Balor besiegt, dann hat natürlich Finn Balor davon gar nichts gehabt, oder?
Das stimmt, aber Finn Balor ist auch schon irgendwie 44.
Ja und?
Ist alt, ist vorbei, auch für dich. muss akzeptieren.
Okay.
Ich würde mich aber auch trotzdem mal freuen, sollte man Finn Balor nochmal irgendwie ein Belt geben, ne? Also das ist so ein bisschen dieses, wo ich sage, ach man, er hätte es halt schon verdient, der Arme mit der Verletzung damals beim Universal Championship, echt ärgerlich. Ja, es ist schwierig, weil auch in Dominic Mysterio möchte ich den Belt eigentlich nicht wegnehmen, was auch nochmal hinzukommt.
Ja, oder wir machen es einfach nochmal. Liv Morgan turns zu Finn Balor gegen Dominic Mysterio. Auf dem Weg Richtung WrestleMania gibt es Zwistigkeiten und dadurch ist dann der Dom das alleinige Babyface und wieder solo unterwegs. Hm. Und Finn hat Liv, bleibt beim Judgment Day und alle haben Gold.
Ich glaube, Liv hat ihre eigene Sache da erstmal zu klären.
Okay.
Mit Stephanie Vaquer. Da muss sie nicht beiweg noch bei der Feder sein.
Okay. Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Namen. Also jetzt haben wir die Midcard Belts quasi abgefrühstückt. Sehen wir die SmackDown Tag Titles in irgendeiner Art und Weise vertreten oder die Women's United States Championship? Also das sind ja auf der anderen Seite MFT aktuell und Julia. Und ich bin ganz ehrlich, es tut mir so leid, aber ich sehe für beide keinen richtigen Platz. Also du? Fragezeichen?
Ich finde es sehr gut von dir gelöst, denn ich bin wirklich gut informiert. Wäre auch schlecht, wenn nicht, wenn man einen Wrestling-Podcast macht, ne? Hättest du jetzt nicht gesagt, dass der MFT SmackDown Tag Team Champions sind, hätte ich das jetzt gerade spontan nicht gewusst. Obwohl sie die Belts ja erst vor kurzem geholt haben.
Ja.
Und ich glaube, allein das sagt genug aus über das Standing der SmackDown Tag Belts. Und ja, mit dem US-Belt ist es recht ähnlich. Also ich sehe die beide nicht auf der Card, weil sie schon in den Weeklies zu egal sind.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die fallen einfach hinüber. Die, ne, weiß nicht, ob wir nochmal so eine Battle Royale bekommen werden oder irgendwas anderes, aber ich glaube nicht, dass wir die in irgendeiner großen Position sehen. Dafür ist die Card zu voll. Und wir haben auch noch mehrere Matches, die um kein Gold gehen, was ja auch mal ganz schön ist, die wir hier noch ansprechen müssen. Und das sind nämlich dann wirklich die hochspekulativen Matches, muss man hier ganz klar sagen an der Stelle, Kai. Und das sind auch schon fast die letzten Matches, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich gucke gerade hier nochmal durch.
Aber ich glaube, gleich auch nochmal so ein paar Namen, die ich aber nochmal reinschmeißen würde, wenn wir jetzt mit den offensichtlichen Card-Teilnehmern durch sind.
Ja.
Fangen wir an mit einem Gunther.
Ja, das ist nämlich auch eines der großen Fragezeichen. Was machen wir mit dem? Also der kann ja nicht die ganze Zeit nur hier Dragon Lees auschoken. Und da jetzt das Gimmick des Legendenkillers hat, hatten wir ja im Vorfeld gesagt, ah, Gunther, Brock Lesnar, das ist doch gesetzt. Was?
Des Career-Killers.
Career-Killers, Legendenkillers, whatever.
Ja. Übrigens nochmal ganz kurz in 10 Sekunden. Ich möchte natürlich den Leuten nichts vorenthalten, die uns nicht bei Patreon unterstützen oder bei Steady. Solltet ihr da natürlich trotzdem tun. Edge Styles Retirement ist Müll gemacht. Finde die Entscheidung Müll. Ich finde es Müll, dass er nach einem Podcast auftaucht bei Stephanie McMahon, dass da keine Leute rauskommen und mal klatschen für einen Edge Styles. Finde ich alles Müll. Das ist alles dumm gebuckt. Ich hasse das. Das war die Kurzfassung meiner Reaktion aus dem Magazin nochmal ganz kurz. Weil ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ja.
Der hatte die ganze Zeit so den Kloß im Hals. Ja, ich brauche irgendwann diesen Moment. Wann kommt mein Moment?
Ich musste kurz warten, bis wir über Gunther reden. Deswegen. Ja, danke für gar nichts für dieses Booking auch.
Was machen wir jetzt mit einem Gunther für WrestleMania, Kai?
Ich finde das extrem schwer zu beurteilen. Aufgrund folgender Sachen. Wir wissen immer noch nicht, kommt überhaupt ein Chris Jericho? Ne? Mhm. Und da muss ich sagen, wäre Gunther gegen Chris Jericho ein geiles Match? Weiß ich nicht. Hätte das potenziell eine coole Fehde zu sein? Ja. Aber auch nur, falls da nicht so Jericho rauskommt, so haha, funny und hä, wer bist denn du hier? Ach, der dicke Gunther, der nicht der dicke Gunther ist, aber wer bist denn du überhaupt? Guck mal, ich bin Chris Jericho. Weil da muss auch schon eine gewisse Ernsthaftigkeit drin sein, meiner Meinung nach, in so einer Gunther-Fehde. Und dann kann ich funny Jericho rauskommen und sagen, ha, guck mal hier, so, ich schreibe dich auch mal auf eine Liste und hau mal ab oder so. Passt nicht. Also ich weiß nicht, wie man das zusammenbringt. Man kann es auf jeden Fall gut zusammenbringen, aber es könnte auch komisch werden. Deswegen finde ich es schwer zu beurteilen. Dann sage ich, auch ein Kampf, der schon letztes Jahr gerüchtet wurde, Gunther gegen Brock Lesnar. Ist so ein Match, was irgendwie noch aussteht. Ne? Was machen wir damit Oberfemi? Weil irgendwie hattest du ja auch dieses Brock Lesnar-Oberfemi-Ding. Das, also diese Konstellation, eigentlich die drei Namen Gunther, Oberfemi und Brock Lesnar, die finde ich schwer, weil, also daraus kannst du kein Triple Threat Match machen, mal ganz kurz. Das macht gar keinen Sinn. Weil entweder sieht Gunther gut aus und Oberfemi schlecht oder andersrum. Es passt nicht. Und ich weiß noch nicht, wie wir das zusammenkriegen. Hast du da Ideen?
Nee, tatsächlich habe ich auch noch keine Ideen. Mein Problem ist, ich glaube, ich fände, so viel Bock ich auch drauf hätte, ich fände Oberfemi gegen Brock Lesnar zu früh.
Mhm.
Auf eine gewisse Art und Weise. Und ich sehe da halt eben nicht, dass ich Brock Lesnar sofort für den Oberfemi hinlegen würde, was aber eigentlich notwendig wäre, um Oberfemis Momentum aufrechtzuerhalten. Das sehe ich noch nicht.
Ja.
Wir wissen nicht genau, wie lange will ein Brock Lesnar noch machen. Das wissen wir halt einfach nicht. Ne? Wrestelt ja nur noch dieses Jahr, wrestelt ja eh super selten, wenn es ihm gerade passt sozusagen und kündigt sich dann per FaceTime irgendwo an oder so ein Quatsch. Aber ich weiß halt gerade nicht genau, wo wir mit Gunther hingehen sollen auch. Ne? Der kann es ja nicht bei jedem Event eine Legende retiren, dann wird es langsam ein bisschen schwierig. Ne? Dann ist irgendwann das Roster leer. Und das ist halt gerade so ein bisschen die Problematik für mich. Eigentlich wäre für mich Gunther gegen Brock Lesnar konsequent, wenn wir denn wüssten und wenn es denn so wäre, dass Brock Lesnar auch retiren würde, weil dann wäre es natürlich der ultimative Endgegner. Er ist John Cena, dann AJ Styles, dann Brock Lesnar, danach die Championship, sage ich mal.
So, über Goldberg redet keiner mehr.
Stimmt, den hatten wir auch noch.
Ja.
Stimmt, vollkommen korrekt, den hatten wir auch noch. Aber das wäre für mich dann so der ganze Weg, den du gehen könntest. Dann wird wiederum Obafemi rausfallen. Aber was machst du mit dem dann? Und da sehe ich jetzt aktuell keinen. Wir sehen, dass er noch nicht bei Raw, noch nicht bei SmackDown angekommen ist. Er haut sich da so durch die Reihen sozusagen. Aber wen hätten wir da noch, den man ihm gegenüberstellen könnte aus dem aktuellen Roster? Und da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeit mit, weil er gerade so dominant dargestellt wird, dass du da entsprechend auch eine gewisse Masse irgendwo brauchst. Und da fällt mir gerade keiner ein, den man da hätte, oder?
Weißt du, was das Problem ist? Also, wir gehen jetzt ja davon aus, Obafemi mögen wir, geiler Typ. Der kriegt sein großes WrestleMania-Match. Aber es kann auch einfach sein, dass sie sagen, Obafemi gewinnt die Andre the Giant Memorial Battle Royale und das war's. Und das ist nicht unwahrscheinlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist.
Ja.
Von daher kannst du auch diesen Weg gehen, dass du sagst, Brock Lesnar gegen Gunther, ob es jetzt ein Retirement ist oder nicht, keine Ahnung, wird sich zeigen. Und Obafemi hat halt noch kein WrestleMania-Match.
Ich halte das auch nicht für so unwahrscheinlich, dass Obafemi kein WrestleMania-Match bekommt. Dass der vielleicht irgendwie präsentiert wird im Vorfeld bei SmackDown, whatever. Aber auch wenn ich jetzt so, ich scrolle jetzt hier gerade so parallel so ein bisschen durch das Roster und ich sehe tatsächlich sehr wenige Gegner, die du für ihn dann benutzen könntest, sozusagen. Ja. Wir wissen auch nicht genau, wohin geht der. Geht das zu Raw oder zu SmackDown? Wenn man es mal bei SmackDown ausgeht, aber er ist ja als Babyface unterwegs. Klar kannst du sowas bringen wie Obafemi gegen Sami Zayn oder sonst irgendwas. Ne? Dann Sami Zayn, der wieder gegen den Riesen kämpft, am Ende wieder verliert. Wir sagen, oh, Sami, hast du gut gemacht und Oba hat ein gutes Standing bekommen. Klar kannst du es bringen. Kannst du aber auch bei SmackDown bringen, wenn du ehrlich bist.
Ja.
Und bei Gunther hängen natürlich wirklich so ein bisschen dran. Wir wissen, dass ein Chris Jericho offensichtlich noch nicht frei ist. Er ist noch auf der Roster-Seite, zumindest stand jetzt von AEW zu sehen. Es hieß auch, dass der Vertrag noch nicht komplett ausgelaufen ist. Im Vergleich zu vorher, wo es hieß, der wäre ausgelaufen, aber whatever. Das ist der Punkt. Und Gunther braucht halt eben auch einen großen Gegner. Und du wirst dann nicht Gunther gegen Obafemi kriegen, das macht halt gar keinen Sinn. Deswegen würde ich mit Gunther gegen Legende XY gehen. Nämlich dann wirklich mit Brock Lesnar und auch gegen Chris Jericho. Und wenn Jericho frei wird bis dahin. Und bei Jericho zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass er da sogar verliert. Das ist eben auch mal die Frage. Retired Gunther jetzt immer automatisch jede Legende, gegen die er antritt? Oder ist es, darf er auch mal scheitern dabei?
Also ich kann mir auch vorstellen, dass Gunther gewinnt, aber nicht, dass es nicht das Retirement bedeutet. Also, weil es ist jetzt ja nicht, dass jedes Match gegen Gunther ein Career-Match ist, ne? Also, das muss man ja auch nochmal festhalten.
Ja.
Kämpfer sein, die kämpfen gegeneinander, sagen, du hast hier immer große Schnauze, komm doch her. Und dann kloppen die sich eben. Also, es muss ja nicht zwingend immer Career on the Line sein. Das fände ich nämlich auch ein bisschen affig dann. Also, weil, wie du gesagt hast, es muss ja nicht alles ein Retirement-Match sein für den Gegner.
Ja.
Von daher, also, und gerade auch bei einem AJ war ja dieses Ding, du willst das Rematch, dann biete mir was. Es ist jetzt ja nicht, dass Gunther sagt, ach, Brock Lesnar, du willst einen Kampf? Ja, dann biete mir doch mal was, Brock Lesnar. Also das ist jetzt auch nicht so die Situation, in der ein Gunther ist, wenn man ehrlich ist.
Aber Gunther ist auf jeden Fall noch so ein Buch mit 7 Siegeln, wie man so schön sagt. Also für den haben wir gerade noch nicht so recht den Weg. Der Weg mit Dragon Lee, das ist eine Übergangsgeschichte jetzt.
Klar.
Das Elimination Chamber. Siehst du einen Gunther in einem Chamber?
Nee. Weil Ich glaube, dass sie ihn nicht reinstecken, weil sie ihm keine Niederlage geben wollen.
Das ist eben gerade der ganz wichtige Punkt, weil auch, wir haben da Kommentare auch gehabt, wo es dann hieß, ja, du musst Obafemi und Brock Lesnar musst du in die Chamber stecken. Ich sehe beide nicht in der Chamber, weil das gleichzeitig bedeutet, wenn sie die Chamber nicht gewinnen, dann verlieren sie.
Ja.
Außer du machst halt irgendwie so ein Ding, dass die sich gegenseitig rausprügeln und dann ist es quasi wie ein No-Contest für die beiden, was aber im Chamber-Universum halt ähnlich quatschig wäre wie Seth Rollins gegen den Fiend, wo das Match einfach abgebrochen wird im Hell in a Cell. Das ergibt halt für mich dann auch keinen Sinn.
Ja.
Insofern würde ich die alle da raushalten. Ich würde die alle da raushalten und andere Leute da einsetzen. Und Obafemi, man darf, glaube ich, jetzt auch nicht komplett von 0 auf 100 hier gehen. Ne? Also
ja.
Rumble-Debüt war beeindruckend, soll sich erstmal ein bisschen durch die Reihen prügeln, vielleicht auch einen größeren Gegner schon bei Chamber bekommen und dann eben bei WrestleMania. Ich halte es durchaus für möglich, dass er kein Match bei WrestleMania bekommen wird. Jericho, genauso ein großes Fragezeichen. Lesnar, ein Fragezeichen. Die werden wir bekommen, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise. Aber wie gegen Gunther wäre halt eine Variante. Das werden wir dann sehen. Ich glaube, aber ein Match, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was ich auch als Gesetz sehe. Ey, El Grande Americano gegen den originalen Americano.
Ja, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Das sehe ich auch als Gesetz, dieses Match zwischen den beiden.
Ja.
So als funny Ding zwischendurch, irgendwie ein paar gute Gags machen, Leute abholen. Ja, also das sehe ich auch als gesetzt.
So, ich versuche jetzt gerade nochmal das alles.
Während du unsere Tipps aufschreibst, ich habe noch einen Namen, wo ich nicht weiß, wohin damit.
Ja.
Was machen wir mit Randy Orton?
Gegen Gunther. Gegen Obafemi. Er ist eigentlich schon wild, dass wir hier so viele große Namen haben, die eigentlich noch keine wirklich feste Zuordnung haben. Denn Gunther haben wir da noch nicht. Den könntest du gegen Brock Lesnar stellen. Den könntest du vielleicht sogar gegen einen Randy Orton stellen. Du könntest auch sagen, wenn ein Chris Jericho frei wäre, Gunther gegen Chris Jericho. Oder du machst eine Promo von Gunther und dann kommt Chris Jericho zu WrestleMania zurück. Wäre das eine Möglichkeit, Kai?
Ja, das ist halt eben die Frage, also wie du es bookst, was du booken kannst. Ne? Also ich sag mal, Gunther gegen Chris Jericho könntest du natürlich machen, aber ich hätte da schon auch Bock auf eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und die Frage ist, also erstmal, kommt überhaupt Chris Jericho? Ne? Das ist erstmal generell in den Raum gestellt. Und dann, welchen Chris Jericho kriegen wir? Kriegen wir einen ernsteren Chris Jericho? Kriegen wir so ein bisschen einen funny, selbstreferenziellen Chris Jericho? Da sagst du, oh, guck mal hier, Günni, ich pack dich mal auf eine Liste, witzig, oder? Das wird aber auch nicht zu einer Fehde mit dem Gunther passen. Da brauche ich schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit drin. Also auch gerade mit der Präsentation eines Gunthers aktuell. Also ich tue mich da schwer. Also für mich ist wirklich, also Thema Obafemi ist es ja recht ähnlich. Hättest du mich vorm Rumble gefragt, hätte ich gesagt, yo, du hast ein Aufeinandertreffen Obafemi mit Brock Lesnar und dann schmeißt vielleicht ein Obafemi einen Brock Lesnar raus und dann weißt du, da ist schon was zumindest zur Hälfte in Stein gemeißelt. Das sehe ich jetzt gar nicht mehr. Für mich wäre wirklich das Ding zu sagen, Gunther gegen Brock Lesnar booken wir.
Okay.
Das wäre für mich das Match. Und ich tue mich da dann auch wirklich schwer, einen Platz für Obafemi zu finden. Weil, klar, du kannst natürlich sagen, du stellst ihn gegen irgendwen. Ne? Also gegen Sami Zayn. Also ich glaube wirklich, auch ähnlich wie bei Kid Wilson, der schmeißt den in die vierte Reihe oder sowas. Also so ein Sami Zayn. Du kannst ihn auch gegen Randy Orton stellen. Da die Frage, hatten Randy Orton Bock, gegen Obafemi zu catchen? Das ist ja schon sehr körperlich. Ne? Also jetzt Randy Orton, Rückenprobleme, hat der Bock, so einen Fall from Grace zu nehmen? Also da kann er dann zu Hause nochmal dreimal Elden Ring durchspielen in der Zeit. auch ein Problem. Ich halte es deswegen nicht für unwahrscheinlich zu sagen, man packt Gunther gegen Brock. Ich glaube auch, ein Brock Lesnar, auch ganz wichtig, hätte da Bock drauf, gegen den Gunther zu catchen. Und bei einem Obafemi, klar, wir alle finden ihn cool, mögen ihn natürlich. Der ist ja aber auch noch nicht mal wirklich angekommen im Main Roster. Also der squasht mal so ein paar Leute. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass man ihm einfach die Andre the Giant Memorial Battle Royal gibt, auch wenn wir das alle immer so als Meme sehen. Ist nicht unwahrscheinlich.
Ne, wie gesagt, also ich glaube, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein Obafemi wahrscheinlich gar nicht antritt. Dieses gerüchtete Match mit Brock Lesnar gegen Obafemi, da scheint ja auch ein großes Fragezeichen hinter zu stehen. Das hat ja auch Dave Meltzer gesagt, dass seine Quellen gesagt haben, so der, es wird diskutiert, aber es ist halt eben auch noch nicht wirklich Stein gemeißelt oder sonst irgendwas, sondern es wird einfach nur diskutiert. Und das ist natürlich immer so eine Sache, die dann sehr schnell auch weggestrichen werden kann. Gunther gegen Brock Lesnar wäre natürlich geil. Ich habe gerade schon wirklich mit dem Gedanken gespielt, dass wir Gunther vielleicht in irgendeiner Art und Weise auf der Karte haben, dass er sich hier präsentiert und dann auf einmal einen Jericho rauskommt, dass du quasi ein Segment zwischen den beiden hast, eher oder sowas. Dass du es, ist natürlich dann blöd für den Gunther, weil er kein Match hat in dem Sinne, wo er selber präsentiert wird. Braucht er aber vielleicht auch gar nicht, weil er eigentlich dieses Standing hat. Und du hast dann für WrestleMania diesen Moment des Comebacks von Chris Jericho. Was man ja vielleicht auch vorher andeuten kann. Ne? Wir kennen den Countdown von dem Chris Jericho und so weiter und so fort. Kann man sich ja überlegen, ob man das eventuell auch auf dem Wege macht, wenn der denn kommt und wenn der denn Zeit hat und wenn der nicht mal bei AEW unter Vertrag ist. Und da merken wir schon, es sind viele Variablen, die da reinspielen. Ich sehe Obafemi nicht unbedingt auf der WrestleMania-Card, so leid es mir tut, so cool ich den finde. Sondern ich glaube eher, dass der dann wahrscheinlich Richtung SummerSlam oder Richtung nächstes Jahr WrestleMania dann die ganz, ganz große Rolle spielt. Aber wäre so ein Match Brock Lesnar gegen Obafemi bei WrestleMania geil? Ja, klar. Wäre was Cooles, wenn wir Randy Orton gegen Obafemi sehen würden? Ja, auch. Sehe ich das jetzt unbedingt? tatsächlich eher nicht, ne? Aber wie du schon gesagt hast, wir haben noch einen Sami Zayn, den wir hier nicht eingesetzt haben. Also sind einige große Namen, die da tatsächlich fehlen. Aber nichtsdestotrotz, Kai, und damit können wir auch schon so, hast du noch irgendjemanden, den du hier mit auf die Karte bringen willst? Also wir haben auch darüber diskutiert, ja, wir kriegen hier noch die Streamer. Also wir kriegen hier zum Beispiel noch einen Aisho Speed und Logan Paul im Tag-Team-Match. Vielleicht kriegen wir noch Pat McAfee. Ich habe heute gelesen, dass Bad Bunny auch wieder an einem WWE-Comeback interessiert sein soll.
Boah, ja, also eigentlich wäre es komisch zu sagen nein, weil wir kriegen ja immer irgendwelche Attraktionen in einer gewissen Art und Weise. Obwohl es in den letzten Jahren auch, also wo wir mal wirklich Jahre hatten, wo du quasi jedes Jahr garantiert ein Celebrity-Match hattest, ist das ja trotzdem auch weniger geworden in den letzten Jahren und häufig immer durch so Segmente ausgetauscht worden. Es gab ja auch lange Zeit dieses Gerücht irgendwie mit, weiß ich, Randy Orton und Aisho Speed gegen Logan Paul und was weiß ich. Sehe ich Stand jetzt erstmal nicht, aber gut, also gerade in dieser Card-Region kann sich noch viel ändern. Ne? Also LA Knight und Randy Orton gegen Aisho Speed und Logan Paul oder sowas auf einmal. Kann auch genauso gut passieren, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Ist alles nicht unwahrscheinlich. Aber ich glaube, so die Hauptnamen haben wir drauf. Also klar, natürlich. Am wahrscheinlichsten sehe ich es dann, wenn wir sagen, wir machen so ein Chris Jericho-Comeback. Da muss jemand im Ring stehen mit einer gewissen Präsenz. Und dann sehe ich da ganz klar irgendwie, dass ein Kit Williams vorher rauskommt mit seinem Entrance.
Kit Wilson oder Trick Williams? Einer von beiden.
Nee, Kit Wilson.
Okay.
Steht dann da. Trick Williams, der ist ja schon im US-Match.
Okay.
Kit Wilson ist dann da, macht dann Entrance, Leute gehen ab und dann kommt Chris Jericho raus und squasht ihn kurz weg. Also, sowas fände ich übrigens wirklich witzig. Aber das ist nur für mich. Das ist egal.
Ja, aber wie du schon gerade gesagt hast, wir haben halt auch eine vollgepackte Karte jetzt schon. Also selbst mit dem, was wir jetzt gerade ausdiskutiert haben. Ich gehe es nochmal gerade durch. Wir haben gesagt, CM Punk gegen Roman Reigns, das ist das einzige Match, was wir haben. World Heavyweight Championship. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Unified WWE Championship zwischen Drew McIntyre, Cody und Jacob Fatu ausfechten. Wir haben Seth Rollins gegen Braun Breaker, was wir gesetzt haben. Wir haben die beiden Amerikanos gegeneinander. Da vielleicht Mask versus Mask oder irgendwie sowas in der Richtung, könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben die Women's Intercontinental Championship mit Becky Lynch gegen AJ Lee. Wir haben die Women's World Championship mit Liv Morgan gegen Stephanie McCair. Dann haben wir noch die WWE Women's Championship Jade Cargill gegen Tiffany Stratton gegen, Klammer auf, Jordynne Grace und vielleicht Bianca und oder Bianca Belair. Intercontinental Championship, Dominic Mysterio gegen Finn Balor. Ich habe gerade eben übrigens gesehen, dass ganz spekulativ auch andere Podcasts hier Dominic Mysterio gegen Chris Jericho gesetzt haben. Das sehe ich aber halt gar nicht, außer dass ich da Bock drauf hätte. Dann haben wir noch die Women's Tag Team Titles mit Rhea Ripley, Io Sky gegen die Bella Twins gegen, auch da wieder Klammer auf, ne, mit unter Vorbehalt, Raquel und Roxanne, also Judgment Day gegen Alexa Bliss und Charlotte Flair, gegen Bayley und Lyra Valkyria, so ein Multi-Tag-Team-Schmonsting. US Championship mit Carmelo Hayes, The Miz, Trick Williams und Ilya Dragunov habe ich da noch. Und dann noch so ein bisschen kleinen Kram hinten dran. Logan Paul gegen LA Knight habe ich jetzt hier aufgeschrieben. World Tag Team Championship, die Usos gegen The Vision. Ja, und dann eben, was wir auch immer mit Günther und Brock Lesnar und Obafemi anstellen wollen. So das, und dann ist es das eigentlich.
Also kommen wir so auf 13, 14 Matches um den Dreh.
Ja. Letztes Jahr hatten wir 14.
Ich würde sagen, Ding ist durch, oder? Triple H. Also, ruf an. Mach fertig.
Ja, also wie gesagt, die größten Fragezeichen stehen eigentlich hinter Gunther, Brock Lesnar, Obafemi, Chris Jericho. Das sind eigentlich noch so die größten Fragezeichen. Die anderen Sachen haben eigentlich einen Aufbau. Und die Frage ist halt eben, willst du unbedingt die Usos und The Vision irgendwie auf der Card haben? Brauchst du das wirklich? Wir haben SmackDown Tag Team Title sich auf der Card. Spielt auch keine größere Rolle, wenn man ehrlich ist. Dafür hast du SmackDown noch vorher. Aber ich glaube, so insgesamt ist das nicht so weit weg. Also zumindest jetzt, ich hatte schon andere Podcasts, wo ich gesagt habe, oh, da das fühlt sich ja an hier wie es würfeln. Aber es fühlt sich nicht so weit weg, was wir hier zusammengebaut haben.
Ja, das sehe ich. Also ich sag mal, die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Hälfte, sehe ich als gesetzt an. Klar, ob und wie man dann vielleicht nochmal irgendwo einen Teilnehmer rauszieht oder hinzupackt, okay, ne? Das kann natürlich immer gerne sein, gerade bei so Multi-Man- und Multi-Women-Matches. Aber so, also die Hälfte sehe ich eigentlich fix an, was wir so gebookt haben, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Und da natürlich auch der Aufruf an euch, ne? Was ist eure WrestleMania-Card? Was stellt ihr mit Gunther, Brock Lesnar und Obafemi und Co. an? Vielleicht auch gerade die Namen, wo wir jetzt selber nicht so genau gewusst haben, wo stecken wir die hin? Realistisch, ne? Also wir haben ja uns bemüht darum, hier auch die Geschichten aufzugreifen und nicht einfach vollkommen nach unserem Gusto im WWE 2K-Booking zu verfallen. Weißt du, das ist ja auch ganz wichtig, dass wir hier auch einigermaßen realistisch sein wollen. Deswegen schreibt uns ja gerne mal, wo ihr denn diese Namen vielleicht da hinstecken würdet. Gern dann bei YouTube in die Kommentare oder auf dem Discord. Das fände ich ganz spannend. Und dann natürlich auch gern eure Fragen reinballern für den Fragen-Podcast am kommenden Wochenende. Aber ansonsten, Kai, würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch, oder? Oder willst du noch irgendwas zu WrestleMania sagen, ankündigen? Du bist gar nicht da bei WrestleMania, muss man mal ganz klar hier sagen.
Nee, ich bin in Schottland. Das ist, ja, ich lasse dich zum zweiten Mal in Folge alleine.
Ja.
In 4 Jahren haben wir einen WrestleMania-Review zusammen gemacht. Das ist verrückt. Dafür, dass wir quasi immer WWE zu sagen. Ich bin quasi der Reverse, der Anti-Part-Timer.
So, ich bin immer da. Der Anti-Taker bist du.
So, genau. Ich bin immer da, außer wenn Mania ist, dann komme ich nicht.
Ja. Das ist halt eben wirklich so, aber du verlässt mich hier wieder. Es ist wirklich eine Schande. Erst der Rumble, jetzt WrestleMania. Was als nächstes? SummerSlam?
Ach ja, SummerSlam ist für mich kein Big Five. Vielleicht erst, aber gut, Serious ist für alles kein Big Five. Ja, das stimmt. Nee. Aber SummerSlam lasse ich dich, glaube ich, nicht alleine. Ich bin da auch zwar im Urlaub, aber ich weiß gar nicht, wann das SummerSlam ist, von daher. Das wäre jetzt auch witzig.
Dann sind wir an der Stelle durch hier mit dem Podcast. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, schaut gerne bei Patreon, bei Steady, bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Wenn ihr Bock habt, schaut natürlich auch gerne bei YouTube und auf Instagram bei uns vorbei. Gerade weil wir da jetzt momentan jede Menge Shorts auch reinballern mit wunderbaren Snippets hier aus unseren Podcasts. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier an gleicher Stelle wieder am Sonntag mit euren Fragen, unseren Antworten. Deswegen Ask Headlock, ballert uns zu mit Fragen. Wir freuen uns drauf und ich sag bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.